Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und des Herrn Wort geschah zu mir, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Der Augenblick, in dem Jeremia Gott hört, ist einer, auf den er, glaube ich, nicht wirklich vorbereitet war. Und schon an diesem Punkt macht es Sinn, einen Augenblick anzuhalten, bevor wir überhaupt richtig durchstarten und uns in den Text hineinbegeben, und uns die Frage zu stellen, ob wir eigentlich darauf vorbereitet sind, Gott zu hören. Also Gott zu hören. Ich meine jetzt nicht das, was unter Christen im Jahr 2018 so recht bekannt ist. Also irgendeine Art von Vorstellung, man liest vielleicht in der Bibel, vielleicht tun das einige von euch, und man begegnet so einem Bibelwort, von dem man denkt, ja, das könnte mit mir zu tun haben. Bei 90% der Bibelworte trifft das vermutlich zu. Vielleicht nicht gerade bei dem Herkunftsregister, also wo hergeleitet wird, wer alles die Vorfahren Jesu waren. Da denkt man nicht direkt, oh, jetzt bin ich gemeint. Aber bei vielen anderen Dingen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, da denkt man, könnte sein, dass ich da irgendwie einzubeziehen bin. Das meine ich nicht. Ich meine jetzt, Gott zu hören. Vielleicht akustisch tatsächlich. Mit den Ohren, vielleicht aber auch durch das, was die Bibel als den Heiligen Geist beschreibt, also etwas, was nicht innerhalb von uns stattfindet, also nicht im Sinne von, das habe ich mir selbst gesagt, ach, wie geht's mir heute, es geht mir ganz gut, dann sagt wahrscheinlich Gott, du bist gut, sondern etwas, was erkennbar von außerhalb kommt, aber in mir irgendetwas Tiefes bewirkt. Nochmal die Frage, bist du eigentlich darauf vorbereitet, Gott zu hören? Also so ein Erlebnis zu haben. Die Antwort lautet vermutlich, wenn wir ganz ehrlich sind heute hier, nein. Einige werden sagen, ja, ich würde es auch sagen, aber die meisten würden vielleicht sagen, nein. Darauf bin ich eigentlich nicht vorbereitet. Denn die Tatsache oder die Vermutung, vielleicht auch nur das Versprechen, dass es Gott gibt, der außerhalb von uns ist und der von uns etwas will, führt bei den meisten Menschen nicht dazu, zumindest nicht sofort, dass sie bereit sind, das, was Gott zu sagen hat, auch zu hören. Wir wissen das deshalb, weil Predigten, die über einen Anspruch Gottes gehen, üblicherweise nicht große Freude auslösen. Wenn es um einen Zuspruch geht, also wenn wir hier einen Gottesdienst haben, in dem es um allgemeines Wohlbefinden geht, dann geht die Gemeinde oftmals lächelnd auseinander. Ein Prediger, Lutz könnte das vermutlich bestätigen, der dort eine freundliche Botschaft zu sagen hat, erlebt nach dem Gottesdienst freundliche Worte am Ausgang, und das ist auch der Augenblick, wo wir am Ausgang stehen. Dann warten wir darauf, dass ihr uns allen nochmal die Hand gebt, und dann warten wir dort und dann heißt es, Pastor, das war eine schöne, erbauliche Predigt, das ging echt gut. Danke. Danke. Und dann fragt Imke mich nach dem Gottesdienst, wie war es? Und ich sage, danke, das war echt schön. Alle waren zufrieden. Es geht uns gut. Wenn es aber darum geht, dass ein Anspruch an uns formuliert wird, der uns irgendwie nur so halb in den Kram passt, und ich rede jetzt nicht von komplizierten Dingen, ich rede von so oberflächlichen Dingen wie Zeit. Ich rede noch nicht mal von Geld. Habe ich jetzt aber doch getan. Ich rede mal von Zeit und Gott fragt, hast du Zeit für mich? Zum Beispiel könnten wir mal das Gebot, du sollst den Feiertag heiligen nehmen. Hast du also Sonntagmorgen 10.30 Uhr bis, wenn ich nicht predige, 12 Uhr Zeit? Dann ist die Antwort, die ich als dafür bezahlter Christ zu geben habe, ich habe oft Zeit. Immer nein. Merkt ihr was? Ansprüche Gottes sind komplizierter. Und die Frage, ob wir darauf vorbereitet sind, Gott zu hören, also seinem Anspruch zu begegnen, oh, es gibt eine Menge Gründe, die dagegen sprechen, dass wir dem Anspruch Gottes begegnen. Aber wir können uns nicht mit der Frage nach Gott auseinandersetzen, ohne der Frage zu begegnen, ob Gott möglicherweise einen Anspruch an uns erhebt, der berechtigt ist und dem wir uns aber nicht gern stellen wollen. Wer also über Gott nachdenkt, denkt über Anspruch nach. Und Jeremia, und deswegen habe ich diese lange Vorrede gehalten, ich habe auch vergessen, die Stoppuhr zu starten, das tue ich mal jetzt. Ich habe diese lange Vorrede deshalb gehalten, weil Jeremia in eine Situation hineingerät, in der Gott nicht nur einen Anspruch formuliert, sondern er ist auch bereit, ihn durchzusetzen. Und das wird nicht lustig für Jeremia. Für uns wird das super lustig, weil wir uns das ja quasi, ihr sitzend, ich stehend, so von ferne anschauen können, betrifft uns ja im Grunde kaum. Und da wir nicht gut darauf vorbereitet sind, können wir uns auch immer noch irgendwie rausstehlen aus der Sache. Aber Jeremia konnte sich aus der Sache nicht herausstehlen, denn er hörte Gott. Und er hörte ihn so deutlich, dass er das später sogar aufgeschrieben hat, was genau passiert ist. Er hat den Dialog zwischen Gott und ihm aufgeschrieben. Mit der Rede und der Gegenrede und der Gegengegenrede. Ein heiliger Moment, in dem Gott zu einem Menschen redet. Und in einem Moment wird aus einem ganz normalen jungen Mann jemand, der tatsächlich Weltgeschichte geschrieben hat. Es gibt kaum Personen, von denen so viel in der Bibel steht, Jesus inklusive. Jeremia hat wirklich viel Platz im Alten Testament. Es war ein wahres Gotteserlebnis, in dem sich der Schöpfer des Universums einem jungen Mann zeigt. Und schon hier könnten wir einen Augenblick nachdenken, ich überspringe es aber, die Frage, ob junge Leute manchmal Gott direkter hören als alte Leute, ist eine interessante Frage. Und ob wir Alten das gern hören wollen, wenn die Jungen Gott direkt gehört haben und dann mit dem kompletten Anspruch Gottes bei uns auftauchen, ich sage mal, nein, das möchte ich nicht so gern hören. Weil das bei uns Alten alles Mögliche auslöst an Abwehrmechanismen. Aber Jeremia hört jedenfalls Gott und er will es auch übrigens gar nicht so gern. Er wusste aber, dass Gott redet. Und ich glaube, er ahnte im Bruchteil einer Sekunde, dass jetzt etwas kommt, das sein Leben verändert. Und dann redet Gott zu ihm und er sagt, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete, sonderte dich aus, ehe du geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Es gibt hier ein Ich und ein Du. Gott redet ganz vertraulich mit Jeremia und es ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte, die mich sehr ermutigt. In der Frage der ungeborenen Kinder zum Beispiel, aber auch in Bezug auf mich selbst. Denn Gott sieht bereits das ganze Gute, das da mit dieser Geburt kommen wird. Er kennt alle Möglichkeiten und er sieht die Geschichte eines Menschen sehr viel früher, als wir sie sehen. Selbst durch die moderne Ultraschalluntersuchung, die eine spannende Angelegenheit ist, erkennen wir den Menschen, der dort ist, noch nicht. Man sieht einen Herzschlag auf dem Ultraschall, fand ich sehr bewegend bei unseren Kindern. Aber hier steckt mehr darin. Es ist eine ganze Theologie der Schöpfung des Menschen, dass Gott einen Plan hat bereits mit dem Menschen, der noch nicht geboren ist, und dass Gott in dem Menschlichen, also in dem Akt zwischen Mann und Frau, dieses Kind entstehen lässt und einen Plan hat für dieses Kind. Er sieht das schon. Er kennt es in all seinen Möglichkeiten. Und es gibt so etwas wie eine Vorsehung, in der Gott die Einzigartigkeit eines Menschen, die Berufung, die auf diesem Menschen liegt, bereits kennt und sie schon ausspricht. Vielleicht auch mehrere Berufungen, aber das ist ein Nebenthema. Sodass, egal wie jung wir mal waren oder egal wie jung du gerade bist, Gott das schon gesehen hat, was in dir steckt. Und was du sein wirst, was du sein kannst, was aus dir noch alles werden kann. Unsere Unzufriedenheit mit uns selbst ist gleich ein eigenes Thema, aber die Berufung zu einer Aufgabe, die Gott hier Jeremia ausspricht, finde ich sehr ermutigend. Denn wenn er ihn doch gesehen hat, hat er dich auch gesehen und hat er mich auch gesehen. Hat er gewusst, wer wir sind. Und er beruft alle Menschen zu verschiedenen Dingen. Jeremia zu einer Lebensaufgabe, die er über Jahrzehnte wahrzunehmen hatte Und vielleicht hat er für dich auch eine Lebensaufgabe, 45 Jahre an einem Ort eine Tätigkeit zu tun, erkannt oder unerkannt, ein Heim für Kinder zu geben, einen sicheren Ort zu schaffen oder was auch immer zu tun. Ich weiß nicht, was deine Berufung ist, aber du ahnst es vielleicht. Manchmal beruft er Menschen auch zu einer einzelnen Tat. Jemandem zu helfen, nur einen Augenblick. Jemanden zu lieben, vielleicht für lange. Jemandem an der Seite zu sein für ein paar Wochen. Eine Tat zu verbringen, für die Gott heute hier zwei Hände braucht. Eine einzelne Tat kann manchmal ein Ausdruck einer Berufung sein. Gott beruft Menschen zur Ehelosigkeit. Paulus schreibt darüber und sagt, manche Menschen sind dazu berufen, ehelos zu sein, und es ist eine Berufung. Es ist ein vollwertiger, ein richtiger Status von Menschen. Wir neigen manchmal dazu, das als irgendwie so ein Defizit zu sehen. Oh, das ist ja schade, dass du niemanden hast. Paulus sagt, es wäre besser, wenn ihr so wärt wie ich. Ehelos. Oder, so wie ich, berufen zu einer Beziehung, zu einer Ehe, zur dauerhaften und festen Bindung zweier Menschen. Berufungen. Und es gibt eine lange Liste und ich könnte sie viel weitermachen, aber ihr ahnt, wozu Gott beruft. Jeremia antwortete auf seine Berufung und es war eine echt großartige Berufung zum Propheten der Völker. Mann! Da sagt er, ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, ich bin zu jung. Ich aber sprach, sagt Jeremia, ich tauge nicht. Jeremia schaut selbst zurück und er mag ambivalente Gefühle dabei gehabt haben, als er das aufgeschrieben hat. Denn er wusste schon, wie die Wahrheit seines Lebens sich dann entwickelt hat. Aber er schreibt es trotzdem ehrlich auf, dass er geantwortet hat mit einem Widerspruch. Es kommt für mich irgendwie unerwartet eigentlich, wenn ich das so lese, obwohl ich die Geschichte natürlich kannte, aber dass jemand gegen Gottes direkte Rede so direkt mit einem Widerspruch antwortet, ist ja schon irgendwie so ein bisschen eigenwillig. Es erscheint eigentlich fast unsinnig. Da hört endlich mal jemand Gott direkt und dann sagt er nö. Andererseits finde ich es auch total verständlich, weil es so menschlich ist. Es könnte auch sein, dass Gott eine Aufgabe für uns hat, der wir uns einfach nicht gewachsen fühlen oder die wir nicht wahrnehmen wollen. Und dann? Und darin finde ich Jeremia sehr sympathisch. Er hält es nicht zurück. Er versucht nicht irgendwie zu sagen, ja, ja, Gott, ich mache das schon, um es dann doch nicht zu tun. Es gibt verschiedene Dimensionen dieses Widerspruchs und ich habe versucht, mal ein paar davon zusammenzubekommen. Und das eine, was mir eingefallen ist, war die Sünde an sich, also das Aufbegehren gegen Gott. Der Mensch, ich übrigens auch, meint es oft genug besser zu wissen als Gott. Ich habe schon eine Ahnung, was Gott von mir will. Es ist nicht so, dass ich nicht in 98% aller Fälle, also im Grunde in meinem kompletten wachen Zustand, außer wenn ich sehr müde bin oder zu wenig Kaffee hatte, wüsste, was Gott will. Ich weiß genau, was Gott will. Es ist auch selten so, dass mir das jemand erklären muss. In wenigen seltenen Fällen gibt es Menschen, die das mal tun müssen, aber normalerweise musst du das nicht tun. Und wenn du heute nach der Predigt das Gefühl hast, du müsstest mir noch mal erklären, wie dieser Text wirklich geht, ist nicht nötig, danke. Ich weiß, was Gott will. Ob ich bereit bin, es zu tun, das ist eine völlig zweite Frage. Und es gibt diesen Widerspruch des sich von Gott abgrenzen wollen, seinen eigenen Weg gehen wollen, den Widerspruch der Sünde in jedem Menschen. Es heißt nicht, dass wir keine Ahnung haben, was Gott will. Die Frage ist, sind wir bereit, es zu tun? Und manchmal verbirgt sich hinter so einer sehr sympathisch und persönlich fast demütig klingenden Aussage, ach, ich kann das nicht so gut, ich bin ja noch viel zu jung, verbirgt sich schlicht und ergreifend, ich will es nicht tun. Ich bin nicht bereit, diesen Weg zu gehen. Das Zweite ist, und das ist auch darin, und das muss man vielleicht auch ernst nehmen, nein, ich will es ernst nehmen, ist der tiefe Selbstzweifel, der auch zu dieser Aussage führen könnte. Ich kann es nicht ich bin nicht geeignet. Die Frage, ob wir uns in der Lage fühlen, Gottes Willen zu tun, ist vielleicht in einem hohen Prozentsatz gar nicht das Thema. Denn auch wenn wir uns in der Lage fühlen, tun wir es ja oft genug nicht. Aber manchmal fühlen wir tatsächlich, dass die Aufgabe für uns zu groß ist. Und das ist eine ernste Frage. Wir werden dem gleich noch begegnen. Dann kann es sein, dass die Aufgabe einfach zu mühevoll aussieht. Ist ja auch so. Manche Aufträge, die Gott für uns hat, sind durchaus nicht so ganz einfach zu bewältigen. Und Jeremia wird später in seinem Leben ein ganzes Buch aufgeschrieben haben mit Klageliedern. Seine Aufgabe war im Ganzen betrachtet alles andere als lustig. Sie hat ihm, glaube ich, oft keine Freude bereitet. Und ein viertes, manchmal ist es der Mangel an Perspektive. Also wir erkennen die Linie des göttlichen Plans nicht, verstehen unsere Aufgabe daran nicht und sagen deshalb einfach erstmal nein. Weil wir nicht ahnen, was die Konsequenz unserer Ablehnung ist. Was das bedeutet, einem einzigen Menschen die kalte Schulter zu zeigen im Plan Gottes, wissen wir einfach nicht. Und da wir das nicht wissen, schauen wir nicht so genau hin, und wenn wir nicht so genau hinschauen, tun wir es nicht, und wenn wir es nicht tun, dann kann es ja jemand anders tun oder niemand, und egal was dann passiert, es ist ja nicht unser Problem. Aber ehrlich, Leute, das hat manchmal ganz komplizierte Konsequenzen. Ein Beispiel. Vor vielen, vielen Jahren, da war ich noch in Hennstedt Pastor, waren wir im Pfadfinderlager. Und wir entdeckten, dass ein einziges Kind Anzeichen von Missbrauch zeigte. Es gab verschiedene Anzeichen, und irgendwann fing bei mir in meinem inneren Cockpit eine orange Leuchte an zu blinken. Und ich dachte, da stimmt was nicht. Und ich habe mich diesem Thema dann zugewandt. Etwas zu ignorieren, was in Bezug auf irgendjemanden eine Bedeutung haben könnte, kann ganz weitreichend sein. Was bedeutet es denn, wenn wir eine Aufgabe, eine einzelne Aufgabe, die wir sehen, nicht wahrnehmen? Was hätte es für dieses Kind bedeutet, es zu ignorieren? Aber ehrlich, schön wird sowas nie. Es geht also nicht unbedingt um die Frage, ob es uns gefällt, wenn es doch in Gottes großem Plan eine Bedeutung hat. All das äußert sich bei Jeremia in dem Satz, ich bin zu jung. Ich möchte ergänzen, ich bin zu alt. Ich bin zu dick oder zu dünn, zu dumm oder zu klug, zu schön oder zu hässlich, zu beschäftigt oder zu antriebslos, zu still oder zu laut. Für etwas, das für den Rest der Welt eine Bedeutung hat, das für Gott eine Bedeutung hat, das für einen einzelnen Menschen eine Bedeutung hat, das für unsere Stadt, unser Land, unsere Familie, unsere Freunde eine Bedeutung hat. Ob Gott es für relevant ansieht, ist für uns oftmals gar nicht so wichtig. Er legt es in die Hände eines Jeremia, eines einzelnen jungen Mannes, das Schicksal der Welt zu bewegen, und er legt es in deine Hände, ein Teil des Schicksals der Welt zu verändern. Wie groß oder klein der ist, ist, glaube ich, irrelevant. Aber er legt es in deine und übrigens auch in meine Hände, ein Teil der Welt zum Guten zu verändern. Wenn du und ich das annehmen, wird die Welt hinterher nicht mehr die gleiche sein, wie sie vorher war. Jeremia antwortet aber, nein, ich kann das nicht tun. Es liegt hier ein Konflikt auf mehreren Ebenen vor, und Gott lässt ihn nicht unbearbeitet. Er antwortet nämlich und sagt, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Es liegt auf der verbalen Ebene ein Konflikt vor. Und Gott spricht es direkt an. Er sagt, rede nicht so. Es stehen hier zwei Wahrheiten gegeneinander. Und Gott ist eine davon. Er traut dir nämlich etwas zu, das du selbst nicht glaubst oder nicht kannst oder nicht willst. Und er sieht bereits, was noch verborgen ist. Er kennt ein anderes, ein tieferes Du. Er weiß, dass du noch jemand sein könntest, der du vielleicht jetzt tatsächlich nicht bist. Aber er möchte nicht gern, dass du dir selbst und anderen und Gott selbst eine Wirklichkeit gegenüber behauptest, die in Gottes Augen nur eine Nebenwirklichkeit ist. Die eigentliche Wirklichkeit ist die, die er sieht. Rede nicht so über dich. Das ist vielleicht auch menschlich betrachtet eine interessante Aussage, denn manchmal könnte es rein menschlich schon dienen, wenn wir über uns selbst nicht so reden, wie wir es tun. Ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu hässlich, ich bin zu klug, ich bin zu beschäftigt oder zu faul. Die Botschaften über uns selbst, die wir uns und anderen sagen, sind nicht unbedingt dienlich. Und unsere Realität beschreibt sich auch durch das, was wir reden. Und zwar auch unsere künftige Realität. Ein zweites, vielleicht ist Jeremia tatsächlich nach menschlichem Ermessen eigentlich zu jung für die Aufgabe. Ein 13-jähriger Prophet, wir wissen nicht, wie alt er war, aber wir nehmen an, er wäre 13 Jahre alt gewesen. Ein 13-jähriger Prophet hat es nun mal nicht leicht. Selbst einem 25-Jährigen hätte ein gesamtes Volk vielleicht nicht abgenommen, was er in Gottes Auftrag zu sagen hatte. Und irgendwann kippt es dann ist er zu alt. Dann denkt man, ach, der Alte, dem hören wir nicht mehr zu. Gottes Realität hat aber völlig andere Dimensionen in Bezug auf die Zeit und das Alter. Ich bin mir unsicher, ob Zeit bei Gott eigentlich so verläuft wie bei uns, also so linear. Aber manchmal habe ich den Eindruck, als wüsste er alles auf einmal, alles zu einer Zeit. Und als könnte er bereits jetzt sehen, was in einem kleinen Kind schon Wirklichkeit am Tag des Todes mit 95 ist. Als wäre das alles irgendwie in einem Augenblick für ihn erkennbar und fassbar. Und es mag also sein, dass Jeremia jetzt gerade nach menschlichem Ermessen es richtig einschätzt. Ja, jetzt bin ich zu jung. Es kann sein, dass du jetzt gerade wirklich nicht in der Lage bist, das zu tun, von dem du ahnst, dass Gott es vielleicht von dir möchte. Das heißt aber nicht, dass Gott nicht heute recht hat, wenn er dir sagt, tu es. Und wenn du es übermorgen tust, bist du sehr wohl in der Lage dazu. Wir neigen, glaube ich, manchmal dazu, unsere Einschätzung der Wirklichkeit zu überschätzen. Und Gott zu wenig zu hören. Denn dass Gott es möglicherweise immer richtig sieht, ist eine schwierige Erkenntnis. Wohin ich dich sende, sollst du gehen und du sollst alles predigen, was ich dir gebiete. Auf der Handlungsebene hat Gott einfach einen Auftrag. Und er möchte, dass Jeremia ihn tut. Und das ist schlicht eine Aufforderung des mächtigsten Wesens im Universum an einen jungen Mann. Und ich sehe wenig Spielraum für ein Nein in dieser Sache. Und doch hat Jeremia kein Ja. Dazwischen klebt er gerade. Ich habe mich gefragt, wie Jeremia das rückwirkend betrachtet hat. Das habe ich von am Anfang schon mal angedeutet. Ob Jeremia sich vielleicht hinterher geschämt hat. Oder aber hinterher bereut hat, dass er es doch getan hat, dass er ist ja schließlich den Weg gegangen. Wie Jeremia eigentlich rückblickend auf seine Tätigkeit im Auftrag Gottes geschaut hat. Wenn ich aus meinem eigenen Leben ein paar Beispiele nehme, und die werde ich euch jetzt nicht alle erzählen, aber wenn ich mal so drüber nachdenke, wie es sich rückwirkend für mich dargestellt hat, würde ich sagen 50-50. Es gab sehr wohl Augenblicke, in denen ich hinterher gedacht hätte, es wäre leichter gewesen, diesen Weg nicht zu gehen. Wenigstens 50% aller Fälle würde ich sagen, es hat sich gelohnt. Es war manchmal schwierig, aber richtig gut. Aber wisst ihr was? In meinen Augen ist das nicht die eigentliche Frage. Es ist menschlich zwar eine wichtige Frage, aber es ist nicht die eigentliche Frage. Die eigentliche Frage war für mich immer und es ist sie auch heute. Was will Gott? Die Klagelieder Jeremias sprechen eine Wirklichkeit über seinen Dienst im Auftrag Gottes aus. Er hat daran gelitten. Es war nicht leicht für ihn. Aber nochmal, die eigentliche Frage ist nicht die, was denkt Jeremia, was denkst du und was denke ich? Sondern die eigentliche Frage ist, was ist Gottes Plan und was will er verwirklichen? Ich glaube nicht, dass den Menschen in Afrika, um ein plakatives Beispiel zu nehmen, geholfen ist, wenn niemand dorthin geht und Kindern, denen die Fliegen in den Augenwinkel sitzen, nicht die Augen reinigt. Diesen Kindern ist nicht anders zu helfen als mit Gummihandschuhen. Wer nicht bereit ist, Latexhandschuhe zu tragen und zu schwitzen, wird nicht den Kindern in Afrika helfen können. Und es gibt eine Menge Aufgaben, die Gott zu verteilen hat, die Handschuhe erfordern. Latexhandschuhe. Und das spricht, glaube ich, ganz gut für die Unbequemlichkeit, die die Aufgaben, die Gott zu verteilen hat, manchmal, die damit verbunden sind. Es ist die unliebsame Seite des Auftrags. Gott weiß, dass wir das so fühlen. Und deshalb sagt er Jeremia ein Trostwort. Er sagt, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Jeremia muss es geahnt haben und Gott hat es auf jeden Fall gewusst. Er hat es kommen sehen, dass die unliebsame Seite dazugehört. Deshalb sagt er, ich gehe mit dir, ich werde dir da durchhelfen. Es gibt einen guten Grund, sich zu fürchten, wenn man sich dem Auftrag Gottes stellt. Weil wir, indem wir Gott folgen, immer, aber auch immer über Grenzen geführt werden. Manchmal über so ganz kleine Grenzen, wie zum Beispiel jemanden zu lieben, den keiner liebt. Das ist kompliziert. Ich weiß nicht, ob du dich, also vielleicht erinnerst du dich einfach mal rückblickend auf deine Schulzeit. Das ist vielleicht der einfachste Weg heute Morgen. Wir reden jetzt gar nicht von jemandem, den es aktuell gibt, sondern jemand von früher. Weißt du noch jemanden, den in der Schule keiner mochte? Ich erinnere mich sehr gut. Ich gehörte zu denen, die einem aus unserer Klasse das Leben schwer gemacht haben. Ich hatte schon immer Fantasie. Ich wusste, wie man jemanden nervt. Die Zone der Bequemlichkeit zu verlassen und sich mit einem liebenden Herzen auf jemanden einzulassen, den keiner mag, bedeutet, seinen Komfortbereich zu verlassen. Fürchte dich nicht, sagt Gott dazu. Denn in dem Augenblick, wo du das tust, wird Furcht in dir sein. In mir ist dann Furcht. Zum Beispiel, wenn ich mich an dieser Stelle verändere, wenn ich Liebe zulasse zu jemandem, den keiner mag und den ich übrigens im Augenblick auch gerade nicht mag, kann ja alles passieren. Kann sein, dass die anderen mich nicht mehr mögen. Ich bin jetzt ja mit jemandem zusammen, der doof ist. Kann sein, dass der mich auch nervt. Dann habe ich den an der Backe und werde ihn nie wieder los. Keiner mag ihn, jetzt mag er mich. Wenn er mich aber mag und sich an mich klebt, was dann? Dann liebe ich ihn? Ich darf also nicht mehr gemein zu ihm sein? Das ging vorher ganz gut. Merkst du was? Fürchte dich nicht, sagt Gott. Ich will dich erretten. Dir durchhelfen durch eine Situation, die auf dich zukommen könnte im Auftrag Gottes, auf die du vielleicht nicht ganz vorbereitet bist, emotional. Und ich schließe mit dem finalen Gedanken dieses Textes, in dem Gott nämlich Jeremia bevollmächtigt zu dem, von dem Jeremia geahnt hat, dass er es nicht so gut kann. Er hat ja gesagt, ich kann nicht predigen. Das liegt nicht in mir. Ich kann deinen Auftrag nicht erfüllen, Gott. Da sagt Gott ihm quasi, also er macht es auf eine andere Weise, Gott streckt dann die Hand aus und berührt Jeremia und was er darin tut ist, dass er Jeremia diese Fähigkeit, die ihm fehlt, gibt. Gott selbst geht einen Schritt weiter. Er sagt nicht nur, tu das, sondern er macht ihn auch fähig, das zu tun. Der erste Schritt für Jeremia ist der Schritt des Gehorsams. Der erste Schritt Gottes nach dem Auftrag ist, er macht Jeremia, den Gehorsam Jeremia, fähig, es zu tun. Wenn der Heilige Geist handelt, ich übertrage das mal auf uns heute, wenn der Heilige Geist an dir und mir handelt, dann liegt es nicht an uns, die Grenzen Gottes festzulegen. Es liegt nicht an uns, es allein und selbst zu tun, es zu schaffen, was wir glauben, nicht zu schaffen. Das zu tun, wofür wir uns fürchten. Es liegt nur an uns, den ersten Schritt zu tun, bereit zu werden, es zu tun. Dann wird Gott das Maß der Liebe bestimmen, das in dir ist. Dann wird Gott die Fähigkeit, die du brauchst, auch bereitstellen. Oder er wird die Mittel, die nötig sind, bereitstellen. Er wird das Geld bereitstellen. Oder die Begabung, die jemand braucht. Das Maß der Erkenntnis, der Weisheit oder was immer gerade nötig ist. In unserem Fall legt Gott Jeremia die Worte in den Mund. Er selbst sorgt dafür, dass Jeremia weiß, was er zu sagen hat. Die Konsequenzen sind unabsehbar. Gott spricht dann davon und sagt, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Das ist ein riesen Feld, was er da aufmacht. Keine Ahnung, was daraus wird. Es nur nachzulesen im Buch Jeremia ist schon ziemlich atemberaubend. Wo Jeremia überall hingeht und was er alles sagt, das versteht kein Mensch heutzutage. Es gibt ganze Seminare in der theologischen Fakultät, die nur versuchen, die historischen Zusammenhänge des Jeremia-Buchs zu begreifen. Ein Riesenchaos an Botschaften und Gegenbotschaften, an Ärger und Freude. Genauso wenig wissen wir um die Konsequenzen unseres Handelns und um die Konsequenzen dessen, was wir im Auftrag Gottes gerade zu tun haben. Ich weiß nicht, was aus dem Menschen geworden ist, den ich unerwartet Liebe gezeigt habe. Ich weiß zum Glück auch nicht, was aus den Menschen geworden ist, den ich erwartbar keine Liebe gezeigt habe. Aber Gott erkennt das, er weiß die Zusammenhänge und er sendet dich und mich in konkrete Situationen, bei konkreten Menschen, in konkreten Gelegenheiten, damit sein Plan Wirklichkeit wird. Und das Gebet, das ich jetzt gleich sprechen werde, geht um dieses eine Thema. Ob du und ich erkennen, was unser Auftrag ist und ob wir bereit werden, ihn zu tun, trotz aller Zweifel, trotz aller Nöte, aller Fragen oder auch aller Auflehnung gegen Gott, die ja in uns ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.